Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Wir haben den 18. Dezember 2012, 3 Tage vor dem Weltuntergang, meldet mir uns nochmal. Und zwar mit dem zweiten Teil von unserer grossen Jahresendgala, wo Lob, Tadel und alles, was dazugehört, an Protagonisten aus der digitalen Welt verteilt werden.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Letzte Woche haben wir über Tops und Flops geredet im Bereich Gadget, Software, Web und der digitale Inhalt. Jedes Gadget zählt, ist das Motto von dieser Sendung gewesen. Wenn ihr sie verpasst habt, dann findet ihr sie als Podcast auf stadtfilter.ch. Und heute Abend kommt das grosse Finale von unserer Retrospektive vom Jahr 2012. Wir küren auf und die Absteiger. Und zwar wieder in der bewährten Zusammensetzung. Im Studio sind der Kevin, der Mege und das Digitalteam an sich, also auch ich. Und als zugewandte Ort der Andreas Heer und der Markus Leng. Und wie immer gilt, Reaktionen live in die Sendung schickt ihr per Twitter mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter. Und jetzt steigt die Spannung, Nerven liegen blank, weil es geht, wie gesagt, um TUF und vor allem dann auch um die Absteiger 2012. Im Podcast kommt die ganze Veranstaltung jetzt in voller Länge und ohne einen Schnitt.
Da sind wir wieder. Wir reden in der gleichen Runde über TUF und Absteiger. Wer möchte anfangen? Die erste Kategorie ist natürlich der Aufsteiger. Andi, wer ist dein Aufsteiger vom Jahr 2012?
Für mich gibt es in diesem Jahr eigentlich einen ziemlich klaren Aufsteiger. Und wenn ihr euch mal achtet, irgendwo in einem Café, in einem Restaurant, im Zug, im Büro. Nein, es ist nicht das iPhone. Ich glaube, wir haben dieses Jahr so den Einstieg in die Tablet-Ära erlebt. Also wir haben nicht nur ein iPad, es gibt jetzt ein paar brauchbare Android-Tablets. Auch Microsoft, denke ich, wird in dem März etwas bewegen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich so der Anfang von der, hat, glaube noch der Jobs hat den Ausdruck mal geprägt, von der Post-PC-Ära, also solche Zeit nach dem PC, dass wir für vieles halt kein PC mehr brauchen. Ich finde das grundsätzlich sehr eine angenehme Entwicklung. Zu der Schattenseite komme ich dann auch noch. Und darum sind für mich Tablets, egal jetzt welches Produkt, der Aufsteiger vom Jahr. Auch mit dem Hintergedanken, ich glaube, die Karten werden da neu gemischt. Es haben neue Player eine Chance. Es gibt ein bisschen mehr Vielfalt an Systemen, wie es in der PC-Welt gibt. Das ist eine Entwicklung, die mir grundsätzlich gefällt.
Mhm. Also du meinst vor allem, dass es sich jetzt wirklich so in der breiten Masse langsam angekommen ist, die ganze Tablet-Geschichte? Weil wir reden ja eigentlich schon seit 3 Jahren ja. über Tablet da, Tablet dort. Aber jetzt sehen wir wirklich auch viele verschiedene.
1028 Tage.
Eine gewisse Durchdringung ist jetzt da und eine Akzeptanz und so wirklich der breite Einsatz.
Wir haben 2 von 5 Leuten an diesem Tisch haben das Tablet. Das ist das erste Mal im Jahresrückblick, wo 2 von 5
Eine Durchdringung von 40%.
Ja, ist nicht schlecht.
Mhm. Ist das repräsentativ?
Nein.
Absolut. Vorbildlich vielleicht.
Kevin?
Für mich ist so ein bisschen das Jahr der Punkt, wo ich merke, so, es gibt extrem viel Apps, es gibt so viele Software, die super sind und Online-Dienste, die super sind. Aber für mich stechen so immer mehr die raus, die so ein bisschen mehr reduzieren, die sich so ein bisschen mehr Mühe geben auf Gestaltung und eben wirklich reduzieren, so ein bisschen das Einfache für den Kunden. Es gibt wunderschöne Apps, die wirklich nur, man kann nur schreiben und es kann sonst nichts. Und ich finde, das ist so ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Apps so ein bisschen einfacher werden. Das App muss nicht mehr eine Million Funktionen können, sondern wirklich einfach nur etwas gut und dann muss es noch schön aussehen und dann hat es für mich schon gewonnen.
Hast du da noch ein Beispiel?
Writeroom, oder wie heisst das?
Lightroom?
Writeroom oder so heisst doch das Ding.
Writer. Das heißt einfach Writer. Das ist einfach wirklich nur ein Schreibprogramm. Es gibt für das iPhone gibt es einen Rechner, der einfach nur ein Rechner ist und einfach nur schön aussieht. Ich brauche keinen Rechner auf dem iPhone, aber ich habe eine App runtergeladen, was so schön aussieht. und dann gibt es eine wunderschöne To-Do-List, die heisst Clear. Ist wunderschön, ist nur eine To-Do-List, ich kann sonst nichts, nicht wie Remember the Milk, wo noch eine Million andere Sachen kann, sondern es ist nur eine To-Do-List. Also so, einfach so abreduziert. Und ich finde es super.
Das Gegenteil von Office, was der Maggie nicht
ja.
hat, wo alles kann, einfach nur, ja.
Nicht richtig. Und dort einfach wirklich nur das. Und da können sich, glaube ich, alle Leute bei denen melden und sagen, machen nur das und das und das. Und sagen einfach, nein, wir wollen nur eine To-Do-List sein. Leben mit dem. Das finde ich cool.
Maggie?
Ich habe zwei aufgeschrieben, und zwar einerseits ist für mich Spotify, wo so für mich, glaube das Jahr so halt in die Schweiz gekommen ist und in dem Sinn auch durchgestartet ist, auch für mich persönlich. Ich benutze es sehr viel, also täglich
mehrere
Stunden.
Ich auch,
ja. Finde es wirklich super. Und zur anderen Seite ist Samsung, wo halt, glaube so eine Marktdurchdringung erreicht hat, wie schon lange nicht mehr auf den Telefonen und Tablets und so.
Sie haben so richtig Apple den Meister gezeigt, das kann man durchaus
ja,
sagen.
Ja, und auch halt absteigen habe ich dann HTC. Also,
das hast du schon verraten.
Also ich habe auch noch einen anderen Abstieg. Aber
ja, ich wollte gerade sagen. Das wird ja füße sein.
Ja, ja. Aber Samsung und HTC, das finde ich, passt zusammen, weil HTC war so der Hersteller von Android-Telefonen im letzten Jahr. Und in diesem Jahr haben eigentlich Samsung und HTC so ein bisschen den Rang abgelaufen.
Also wobei das eine Windows Phone 8 das von HTC, das X8 oder wie heisst es, Mal 8? Oder?
Ich glaube auch, dass HTC sich wird erholen, aber sie haben jetzt einfach wie eine Kunstpause eingeleitet, weil das Jahr sind sie einfach wie untergegangen. Also von den Verkaufszahlen her sind sie einfach untergegangen im Vergleich zu Samsung.
Samsung, ja, ist das jetzt nicht der Hersteller, der am meisten Handys verkauft?
Ich glaube eben, also ich glaube, es sind wirklich
oder Smartphones, muss man sagen, immer noch.
Auch das kann wieder ändern nächstes Jahr, aber ich glaube, so das Jahr war so ein bisschen ihr Jahr gewesen.
Nein, ich finde, sie machen gute Sachen. Sie haben auch riesige Paletten über die Smart-Drucker und ich glaube, über die Smart-Fernseher, Smart-TVs müssen wir jetzt nicht unbedingt reden, wie smart das die sind, aber kann man durchaus unterstreichen, ja. Wer ist denn der Markus, ist jetzt dran?
Ja, genau, mein Aufsteiger 2012 ist die Cablecom. Das letzte Jahr auf der Bashing-Ecke gelandet. Jetzt ist die Cablecom. Sie sind am Aufsteigen, also aus dem vierten Untergeschoss, langsam die Stege gefunden. Dadurch, dass sie ja eigentlich jetzt eben die Grundverschlüsselung mal fallen lassen haben. Das heisst, du kannst eben digitales HD-Fernsehen, gibt es mal ein paar Sender, die du kannst empfangen, ohne dass du in der Box musst von innen haben oder irgendeine Karte, und nachher noch die Hälfte damit kannst machen oder so. Würde ich sagen, ist so der richtige Weg, aber die ganze Geschichte mit Cablecom, also UPC-Cablecom bisher, lässt befürchten, dass da irgendwie, dass es dann doch nicht ganz so Les wird sein, so die digitale Fernsehzukunft mit Cablecom. Bis jetzt sind es nämlich sehr wenige Sender, die sie fragen haben, die paar staatlichen quasi, für alles andere musst du dann doch noch blechen, musst du dann doch noch eine Set-Top-Box mieten und so weiter.
Also, eine von der ersten Sendungen im neuen Jahr wird sich dann genau so mit dem Digitalfernsehen beschäftigen, ist so geplant. Also dort können wir das noch ein bisschen vertiefen. Ja, aber sie haben tatsächlich eine erstaunliche Wendung durchgemacht vom vom meistgehassten Unternehmen in diesem Bereich in der Schweiz. Bis heute kann man durchaus mit ihnen kutschieren, glaube ich. Also wahnsinnig innovativ sind sie immer noch.
Nein, an sich nicht. Also ich habe mich auch gefragt, müssen wir sie jetzt eigentlich dafür loben, dass sie etwas gemacht haben, wo wir jetzt 4 Jahre lang oder 5 Jahre lang irgendwie alle gefunden haben, hey, das ist doch
ihre Weg, dass das nicht gibt. Das ist so eine Haltung, wie wenn man seine Kinder erzieht. Ist man jetzt eher streng, schafft man eher mit Bestrafung und schafft man eher mit Lob. Genau. Und du wirst jetzt da mit einem positiven Anreiz arbeiten.
Ja, ich würde einfach sagen, es hat mich gefreut, dass sie sich doch bewegen lassen. haben, aber man sollte es, glaube ich, auch nicht überhöhen. Sie sind immer noch die gleiche Firma.
Also sie haben schon seit Jahren da die eine neue Set-Top-Box versprochen. Ich weiss jetzt nicht gerade das Projekt irgendwie Rainbow oder Dream... Nein, Dreambox ist die andere.
Dreambox ist ein anderes.
Irgend so eine Box, die dann alles kann, wo kann, was du aufgenommen hast, über dein, in deinem WLAN streamen und alles so Sachen. Und du kannst über eine App die steuern und wunderbar und toll, aber von der wird immer nur geredet. Und, aber vielleicht gibt es die 2013 und dann ist Cablecom dann das tolle Unternehmen im nächsten Jahr.
Ja, ich glaube, sie haben halt auch kapiert, dass wenn sie den Leuten das nicht bieten, dann schauen am Schluss alle über ihren Internetanschluss irgendwie auf anderen Sender, ja, und so 2 HD und was weiß ich was und es brauchen keinen Cablecom-Fernsehanschluss mehr, sondern nur einen Internetanschluss.
Genau, es gibt ja die Böxli-Fänge, ja, genau, wo du kannst an deinen Fernseher anhängen und dann über das Internet schauen.
Genau.
Es gibt auch, also mein Vermieter hat zum Beispiel den Zwang aufgehoben, dass man muss bei der Cablecom sein. Also mhm, sie sagen, heute gibt es Alternativen, auch mit Swisscom TV. Also was soll es da noch, dass man das über die Miete einfach abführt, da den Zwangsbeitrag. Genau. Die Leute, Mieter haben eine Wahl und ja, also da muss man jetzt halt auch wieder etwas machen für sein Geld. Das ist ja durchaus gut.
Das ist sicher der Grund, wieso die Cablecom das plötzlich gemacht hat. Also aufsteigen, aber der Weg nach Ruhe kann noch lang sein.
Also grundsätzlich ist ja loben bei den Kindern und wahrscheinlich auch bei der Cablecom schon mal einen guten Ansatz.
So als garstiges Kind wird es, glaube ich. Mein Aufsteiger vom Jahr ist... Ich muss das jetzt zum einen machen, weil wir mal versprochen haben, wir machen eine Sendung über ihn. Und wir haben es dann nie gemacht in diesem Jahr. Und darum muss ich das jetzt noch mal ein... Flüssen lassen, genau, der Touring, um das Versprechen zumindest wenigstens ansatzweise zu erfüllen. Aber ich habe wirklich noch mal einen Grund, also es ist nicht nur rein aus
organisatorisch. Die Sendung ist die machen wir schon noch.
Die können wir mal machen, es wäre halt einfach schön gewesen, wenn wir sie noch im Touring-Jahr gemacht hätten, weil 2012 war das Touring-Jahr gewesen. Alan Turing, der ist am 23. Juni 1912 ist er auf die Welt gekommen, am 7. Juni 1954 gestorben. Er hat 1936 ein Paper geschrieben, wo heisst «Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem». Ich finde einfach den Titel, den muss ich jetzt da vorlesen. Und das Entscheidungsproblem ist darum gegangen, welche Fragen man eigentlich kann lösen durch mathematische Verfahren. Ist zuerst die Frage, kann man jedes Problem lösen? Und ist die Antwort gewesen, nein, es gibt Probleme, die man nicht kann lösen kann. Aber die, die man kann lösen kann, wie löst man die auf rein mechanischem Weg? Da hat er sich eine Maschine ausgedacht, die das kann. Und die Maschine entspricht eben eigentlich dem, was man heute so als Computer anschaut. Also das ist quasi die universelle Rechenmaschine, der Computer gewesen. Der ist auch sonst natürlich eine wahnsinnig interessante Person. Er war Codeknacker gewesen. Da in dem Bletchley Park, also wo die Engländer, ist aus England, wo die Engländer die verschlüsselten Botschaften von den Nazis geknackt haben, die sie mit der Enigma verschlüsselt haben, haben die dann so mit grossen Maschinen, mit Kolossus und allem, haben die geknackt. Und ist eine Initialzündung für die Informatik auch, also das ist ein wichtiges Einsatzgebiet gewesen. Es hat dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viel arbeitslose Informatiker gegeben, die man irgendwie haben müssen beschäftigen und die haben dann auch so zivile Sachen gemacht. Der hat sich der Turing auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, hat sich die Frage gestellt, kann man dann das Hirn quasi simulieren? Er hat den Turing-Test gemacht, wo man hätte können sagen, ob man da eine intelligente Maschine vor sich hat. Und der ist an sich simpel, der Turing-Test. Du kommunizierst mit ihm, mit dem Gegenüber und weisst nicht, ob es eine Maschine ist. Also siehst du ihn nicht. Und wenn du es nicht merkst, dann... Und sie war eine Maschine, dann ist sie intelligent. Also so ist das gegangen. Auch biologische Sachen. Also hat so theoretische Biologie betrieben, hat mathematische Muster bei Sonnenblumen, Blütenständen, Zebrastreifen und so gefunden. Und er ist selber als Person ziemlich exzentrisch gewesen, als Homosexueller verfolgt worden, eigentlich in den Tod getrieben worden letztlich. Und das Turing-Jahr kann man, glaube ich, als Anlass nehmen, als Aufsteiger zu nehmen. Und man sieht ja heute auch, dass die künstliche Intelligenz KI noch nicht da ist, wenn er prognostiziert hat. Er hat gesagt, im Jahr 2000 haben wir sie. Das kann man nicht behaupten, dass das gestimmt hat. Aber sie taucht so langsam auf. Ich denke da so an die Spracherkennungssysteme, die man heute wirklich kann. Auf banaler Ebene, aber doch, man kann mit ihnen kommunizieren, man kann sie umkommandieren, so eine Siri, und meistens macht sie ja das, was man dann will.
Oder sie schlägt sie im Internet nach.
Genau, oder genau der Microsoft-Übersetzer, der sich kürzlich vorgeführt hat, wo irgendein Mann gequasselt hat auf Englisch und dann hat ein System, das nachher auf Chinesisch gesagt. Und ich kann jetzt kein Chinesisch, kann darum nicht beurteilen. Live übersetzt.
Ja, das ist cool.
Und das Witzige ist sogar, die Maschine hat sogar seinen Tonfall imitiert. Also die künstliche Stimme hat ähnlich getönt, wie der Gerät hat, der übersetzt worden ist. Und das habe ich habe das nur mal kurz in so einem Video gesehen. Das hat wirklich verblüfft. Das hat mich absolut verblüfft. Und darum denke ich, sind wir jetzt da vielleicht langsam an dem Punkt, wo der Herr Turing recht hat und die künstliche Intelligenz auf uns zukommt.
Eben, wenn ich dann den Babelfisch hätte, könnte ich dann auch die italienischen Filme machen. So.
Genau.
Das wäre genial. Und
dann das Übersetzen, Babeln.
Ja, und es gibt irgendeinen Dienst, wo du kannst chatten online. Also ich glaube so Siri und Google auch und so finde ich jetzt nicht typisch Artificial Intelligence.
Du meinst Cleverbot.
Genau. Wo halt mehr, also dort mit Siri und so, dort stellst du ja schon ein bisschen, also es geht dir und kommt so ein bisschen eins zu, eben, du stellst eben, kommentierst rum oder stellst eine Frage oder so. Aber mit dem Cleverbot kannst du wirklich so ein bisschen chatten und der gibt dir Antworten und das Gespräch entwickelt sich in eine Richtung.
Also der Cleverbot, da hat es auch die Untersuchung gegeben, der ist dann von einer Mehrzahl von den Leuten auch als intelligent, also als für einen Mensch gehalten worden. Also da könnte man sagen, der ist so drauf und dran, den Turing-Test zu bestehen. Und dort ist der Trick, dort sind glaube ich einfach etwa 60 Millionen Konversationen im Hintergrund gespeichert. Mhm. Und der sucht sich dann das raus, was okay, am meisten dazu
dann passt. Dann ist es nicht wirklich künstliche Intelligenz, sondern einfach ein schlauer
Algorithmus. Das ist halt eine Frage von der Definition.
Ja. Mhm. Ja, ja. Also du siehst überall, auch bei der maschinellen Übersetzung und so, sind es die statistischen Ansätze, die eigentlich verheben. Aber vielleicht am Schluss kannst du sagen, vielleicht muss einfach die Datenbasis genug gross sein und dann hast du Intelligenz. Also ich weiss es nicht. Aber ich finde es spannend auf jeden Fall.
Ich finde es einen guten Aufsteiger, weil es zeigt uns einmal, wie was für uns heute so selbstverständlich ist, seit wie kurzem dass das eigentlich so ist. Und wenn man eben so klassische industrielle Entwicklungen anschaut, die halt viel länger gehen, und dass es eben auch also Leute wie ein Turing gebraucht hat, um die Entwicklung überhaupt bis dahin zu bringen.
Mhm. Ja. Und der Richie auch, der gestorben ist, auch.
Ah nein, das ist das letzte Jahr gewesen, glaube ich. Ja.
Finder von C.
Gut. Wo Aufsteiger, da auch Absteiger, Andi?
Also mein grösster Absteiger ist eigentlich aus Fleisch und Blut. Wir haben heute all die wunderbaren Dienste, die eng an Betriebssystem gekoppelt sind, sei jetzt das bei der Google, bei der Microsoft oder bei der Apple, wo ich alles machen kann. Ich bin trotz allem Fan von Facebook. Wir zahlen einfach alle einen Preis dafür. Mein Preis ist, ich weiss nicht mehr und ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, wer was über mich weiss. Also der Preis von der von all diesen schönen Diensten, das ist, wir geben einen Teil von unserer Privatsphäre auf und in dem Sinne geben wir auch einen Teil von unserer Freizeit, nicht Freizeit, Freiheit auf, weil wir nicht mehr können alles kontrollieren. Und das ist für mich der Absteiger 2012, könnte man wahrscheinlich auch schon als Absteiger 2011 oder 2010 können nehmen. Ich glaube einfach, die Entwicklung, die nimmt immer mehr zu und in Kombination mit den Tablets, die ich als Aufsteiger sehe, nimmt es eher noch mal zu. Also, ich kann doch immerhin noch einen Computer kaufen, ohne mich gerade bei einem Hersteller zu registrieren. Bei den Tablets wird es schon komplizierter. Es geht vielleicht auch, aber es wird mir aufs Auge gedruckt. Ich soll mich durch die gerade noch anmelden, praktischerweise.
Mhm. Kann man so stehen lassen, oder?
Mhm.
Kevin?
Der Absteiger 2012 sind die ganzen Urheberrechtsgeschichten. Geschichten, die immer noch laufen zwischen Apple, Samsung, HTC und jedem Scheißhersteller auf dieser Kugel. Weil wenn ich irgendein Gerät rausgebe, das ein Glasdisplay hat, dann hat das sicher schon irgendjemand patentieren lassen. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Ich finde, es hindert Technik, sich weiterzuentwickeln. Und es ist einfach unglaublich mühsam, wie die sich so blockieren mit so Scheissdreck. Also wirklich, dass man abgerundete Ecken patentieren lassen kann, finde ich wahnsinnig schwierig. Und ich finde einfach, man sollte dort so ein bisschen normaler mit dem Ganzen umgehen. Fände ich irgendwie noch schön. Das strengt mich immer ein bisschen an. Ich verfolge das auch so ein bisschen aktiv, was dort läuft. Und es ist einfach nur dumm. Es ist wirklich nur dumm.
Du quälst dich aber auch, indem du das dann ein bisschen verfolgst.
Ja, natürlich. Mich nimmt ja Wunder, wo der Irrsinn angeht. Ja. Also es ist ja völlig absurd, was dort läuft. Und wenn ich zurückdenke, Sicherheitsgurte im Auto hat Volvo erfunden. Und Volvo hat gesagt, nehmt es und baut es ein. Und ich meine, das ist ein Ansatz, weil sonst hätte jeder Hersteller ein anderes System für Sicherheitsgurte müssen erfinden, was absurd ist. Und ja. Apple patentiert sich einen scheiß Scrollbalken. Sorry. Das macht keinen Sinn.
Ich glaube, wenn die Firmen am Schluss, also eine Firma, die mehr Geld in ihre Anwälte investiert als ihre Entwicklerabteilung, die ist wahrscheinlich früher oder später zum Untergang verdammt. Zuletzt passiert mit Kodak.
Ja, wobei Apple hat so, also ich meine, die oder auch Samsung, die haben so viel Stutz. Das sind so ein bisschen, für die ist das eigentlich relativ Peanuts. Also die schätzen auch nicht. Ich glaube, es trifft eben wirklich vor allem die Kleinen.
Oder? Es trifft nur die Kleinen. Kleinen, oder?
Weil die Grossen, die schieben sich untereinander die Beiträge zu, wie sie wollen. Das hat jetzt auch Google verdient oder Microsoft Service Tablets und ich weiss auch, das ist einfach so eins hin und her. Aber die Kleinen, du kannst nicht mehr irgendwie ein Produkt auf die Beine stellen, ohne dass du musst zuerst bei einem Patent anmelden. Also in Amerika, wohlverstanden.
Ja, ja.
Ohne dass du irgendwo einen Patentanwalt musst gehen anfragen. Es hat so eine schöne This American Life-Folge gegeben, wo es genau um die Software-Patent gegangen ist. Ist sehr zu empfehlen zum Hören.
Ich glaube, wäre eben auch verliert, das sind schon die Konsumentinnen und Konsumenten, weil im Endeffekt sinkt die Auswahl der Geräte, die ich zur Verfügung habe, der Konkurrenzdruck. Und ich bin froh, bringst du das, weil das habe ich mir auch überlegt, als Absteiger. Ich habe dann so anzählen, Böllen schälen, mit den anderen entschieden. Und ich glaube auch, es hat Dimensionen angenommen, die jenseits sind. Es ist klar, Apple geht im Endeffekt nur darum, den Abstand gegenüber den anderen möglichst lang zu behalten, die anderen einfach daran zu hindern. Früher oder später werden sie wieder überholt werden.
Ja.
Das kann aber einfach nicht der Weg sein, dass man das über Patentrecht abwickelt. Und ich hoffe, dass die Diskussion um Abschaffung oder zumindest massive Einschränkung von Softwarepatent mit solchen Geschichten nochmal Auftrieb bekommt.
Ich finde, ein Patent darf geschützt werden, wenn es wirklich ein Patent ist, wo man muss sagen, hey, da hat einer wirklich sich hure viel überlegt und es ist wirklich noch nie da gewesen und das ist etwas Eigenständiges. Aber es wird Zeug patentiert, wo keinen Sinn macht. Also es wären wirklich eben, abgerundete Ecke ist kein Witz, das ist patentiert
worden. Es gibt viele Trivialpatente.
Aber ich meine, es gibt so viele Anwälte und für die Anwälte ist das natürlich wunderbar und die Hälfte von denen, die Gesetze machen, sind Anwälte von der Legislative, also wird sich doch da nie etwas ändern.
Also ich finde schon, das, was Andi gesagt hat, hat einen Punkt. Bis jetzt ist einfach im Konsument, glaube ich, noch nicht angekommen. Also es hat noch nicht so, es hat zwar so ein paar Bands gegeben von irgendwie Galaxy in Deutschland jetzt speziell, von ein paar Tablets, aber es ist noch nicht so der grosse Massenmarkt, der getroffen wurde, weil jetzt genau so ein Device, was es eigentlich gibt, nicht in den Markt kommt. Und wenn das so weit ist, dann ist die Frage, ob dann echt das wird, so ein bisschen das Umdenken stattfinden, wo dann sagt, bis jetzt haben sie sich immer noch geeinigt, am Schluss sind die Geräte dann gleich immer noch auf den Markt gekommen. Und für die Endi
aber einfach immer blockiert. Nicht,
genau.
Immer so.
Oder sie haben zuerst nicht darüber reden und zuerst noch ein paar Milliarden hin und her schieben und so. Aber wenn es dann wirklich mal als Device gar nicht kommt dann, und der Endi-User dann das merkt, dann wird es vielleicht auch anders.
Das bezweifle ich, dass das passiert, weil die End-User hat am Schluss ja immer noch mehrere Alternativen, wo man irgendetwas wählen kann. Ich glaube nicht, dass es einem am Schluss so fest berührt, dass man sagt, oh, jetzt wollen wir endlich mal etwas gegen die Patentindustrie machen.
Aber ich glaube, wenn zum Beispiel in Deutschland das neue iPhone nicht kann verkauft werden kann, oder in der Schweiz auch, dann, also in der Schweiz interessiert wahrscheinlich weniger Leute, aber wenn in Deutschland nicht kann verkauft werden kann, dann gehen die Leute schon auf Barrikaden. Und ich glaube, das ist eine andere... Ich meine, bei Android hast du
die Auswirkungen. Das würde ich sehen, so Barrikaden mit lauter Apple-Fans.
Das würde ich auch sehen. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, es wird nur schlimmer werden und ich sehe keine Anzeichen dafür.
Ich glaube, wenn es sich bessert, dann ist es über die Firmen, weil sie sich am Schluss so stark blockiert haben, dass sie sich selber schadet. Und dann einigt man sich vielleicht irgendwann, dass man irgendwie andere Allianzen macht oder die Patente.
Gut, bis jetzt hat das ja so funktioniert, oder? Alle haben halt ihre Patente gehortet und alle haben gesagt, Achtung, ich kann auch. Und dann haben alle gesagt, okay, wir lernen.
Ja, es gibt noch einen anderen Ort, wo die Änderung herkommen könnte, und zwar, dass Richter in den USA zum Teil die Nase voll haben, am Laufmeter über so dämliche Patente zu entscheiden und zum Teil die Leute heimschicken und finden, das wird gar nicht entschieden, können gerade abfahren damit. Das ist eben zum Teil passiert, so, ich weiss auch nicht mehr, Apple, Samsung und so weiter, haben sich
irgendwie gestritten.
Und irgendeine Richterin hat irgendwie gefunden, ihr verschleudert unsere Zeit. Abfahren.
Es ist ja mit der, wenn wir auf LSD sind, haben sie gerade gesagt,
mit der Mundane-Uhr ist das passiert. Okay. Also das iPad ist rausgekommen mit der Bahnhofsuhr aus der Schweiz. Dann hat Mundane, wo die Uhr gehört, natürlich gesagt, so nicht. Und dann hat Apple gesagt, okay, wir patentieren die Uhr. Und dann hat der Richter gesagt, hallo.
Also sie haben sie wählen selber.
Ja, natürlich. Dann hat Richter natürlich gesagt, weniger.
Ja, also, immerhin.
Ja, aber es ist so die Arroganz, die dort zu führen kommt. Und dort also so, gut, es geht nicht. Ist ein erster Schritt.
Gut.
Mein Abstieg ist wieder ein konkretes Produkt, das man sich darüber aufregen kann. Und zwar Logitech, wo ihre Squeezebox langsam, aber sicher vernichtet und ein komisches Produkt namens UE aus dem Boden stampft. Das ist für alle okay, die vielleicht nur von Spotify leben und nur einen Internetanschluss haben, der dauernd in Betrieb ist. Die können Logitech UE brauchen. Die können quasi ein altes Gerät kaufen, das man jetzt 5 Jahre lang als Squeezebox verkauft hat, wo jetzt UE heisst und viel weniger kann als Squeezebox. Und das ganze Squeezebox-Universum, das es ganz treue und verbissene Fans hat, das haben sich eingestampft und die Entwickler rausgerührt. Das ist eben auch wieder so eine Geschichte, wo man eine innovative Firma gekauft hat, Slim Devices vor ein paar Jahren. Dann haben wir die Squeezebox gemacht und ausgesqueezed wie eine Zitrone. Und statt dass Logitech gegangen wäre und mal ein bisschen stylische und schöne neue Geräte auf den Markt gebracht hat, wo Squeezebox und alles, genau, à la Sonos, wo Squeezebox und noch vieles mehr hätten können, sind sie hingegangen und kastrieren die alten Geräte und wenn dann die nochmal für den doppelten Preis verkaufen. Ist auch eine ganz dämliche Firmenpolitik und also kann man eigentlich nur das Schlechteste wünschen.
Logitech hat, glaube ich, auch einfach so ein bisschen ein Identitätsproblem. Also die sind ja die Maus-Firma gewesen und das Maus sind irgendwie natürlich jetzt auch mit dem Zug von Tablets und Touch und so nicht mehr das angesagte Device.
Das spielen wir dann nicht Mausfell davon.
Ja, genau, das kann man so sagen. Und sie haben ja schon länger probiert, sich da in neue Sphären zu bewegen, auch mit diesen Webcams. Aber eine Webcam kommst du heute auch irgendwie für 30 Stutz über, also das ist auch nicht so das Ding und die haben, glaube ich, wirklich ein bisschen ein Problem. Also wenn da jetzt Touch First kommt, dann kommt Logitech Less dann hinten drin und darum machen sie vielleicht auch...
Fingerhüte machen.
Ja, aber das Problem ist, sie hätten können die ganze Squeezebox-Geschichte weiterentwickeln, alles reinpacken, was sie jetzt in dem neuen Pseudoprodukt auch haben. Also man muss ja nicht quasi mit dem alten aufhören, nur wenn man jetzt etwas Neues
in grösser Wert findet. Aber von Software haben sie ja eh nie eine Ahnung gehabt.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich hat das ganze Übel schon den Anfang genommen, als die Slim Devices gekauft haben. Ich habe jetzt doch noch ein gutes Logitech-Produkt gekauft, so eine abwäschbare Tastatur mit einem Abwäschbesseli kannst abwäschen. Das ist so gut für Büros, wo sich zum Beispiel mehrere Leute eine Tastatur teilen. Das gibt es auch noch.
Genau, weil einmal pro Jahr kommt die Geschichte, wie grusig das die Tastaturen sind und wie viele Milliarden.
Spätestens bei der nächsten Vogelgrippe überleistet das vielleicht mal, ob sie mal solltest mit Alkohol abputzen. Und ich grinse dann nur. Aber das ist das einzige innovative Produkt, das ich von Logitech gesehen in letzter Zeit und der Rest, naja.
Genau, jetzt müssen wir den Markus noch nachholen, den Maggie.
Ja, was ich noch drauf habe, ist, da hat der Kevin drauf gewartet, Simfy. Das ist für mich der Absteiger. Und zwar habe ich Simfy benutzt, bis Spotify in die Schweiz kam. Und dann habe ich gewechselt. Und
aber haben die etwas falsch gemacht oder haben die einfach Spotify verschlafen?
Sie haben wirklich blöderweise, kurz vor dem Marktstart von Spotify, haben sie im Hintergrund irgendwelche Titel nicht mehr lizenziert gehabt oder was auch immer. Auf jeden Fall haben sie mich nicht informiert und Sachen, die ich als Playlist gespeichert habe, habe ich plötzlich nicht mehr hören können. Und
ja, das ist uncool.
Das hat mich wirklich recht hässlich gemacht, im Sinne von, also sie hätten mir ja das können, ich verstehe das ja, es ist kompliziert mit den Musikfirmen und Plattenlabels und was auch immer, das ist sicher nicht einfach, aber ich finde, dort, in dem Zeitpunkt hätten sie einfach müssen ein kurzes Mail schicken, sich klären oder sagen, wir lösen es oder es kommt wieder oder, man hat einfach nicht gewusst, es sind einfach plötzlich Songs weg gewesen, die du den Tag vorher noch hören können. Und dann fand ich, ja, wisst ihr was, ich gehe. Und ich habe noch im richtigen Moment gekündigt, weil es haben, glaube ich, so viele Leute gekündigt, dass ein Kollege von mir, der dann ein paar Tage später das auch passiert, dass er auch hat wollen künden. Dann haben sie es nämlich ziemlich schwierig gemacht zum Künden, hat dann schon halb einen Brief schreiben und so. Und bei mir ist das noch relativ simpel gegangen mit Mausklick. Ja. Und nachher ist es dann nicht mehr gegangen, weil es sind, glaube ich, dann recht viele abgesprungen.
Ja, dann sind einfach so Spotify.
Das ja, und Spotify ist, also was halt Spotify hat, was ich sehr cool finde, sind die Apps und Apps, Sachen. Ja. Das ist wirklich,
das ist mega, mega cool.
Ich ist Simfy nicht eigentlich als Klon von Spotify entstanden?
Simfy? Ja, ja, das ist, schon, oder? Das ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet, halt bevor Spotify.
Spotify gibt es aber eben schon lange eigentlich, die gibt es ja sicher mindestens 5 Jahre. Also in einfach Schweden. In Schweden.
Aber es hat mega lange nicht in der Schweiz gegeben.
Ja, eben genau. Und Simfy hat dann schon als Klon.
Ist auf den Zug aufgesprungen und überrollt worden am Schluss.
Ja, leider. Also ich meine, ich hätte sie auch mögen können, aber sie haben es einfach, meiner Meinung nach, haben sie das bei den Kunden, also bei mir haben sie es auf jeden Fall für sie so verdorben.
Ja, und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich in dem Bereich Streamingdienst 2013 sich einiges tut, dass dann Google mal nachkommt, dass Apple vielleicht auch noch mal irgendetwas hinführen macht. Und dann ist dann dort sehr spannend, wer am Schluss wird obsiegen, aber ich glaube, Spotify hat da wirklich gute Karten. Die machen das geschickt auch mit
der... Ausser finanziell.
Finanziell haben sie ein bisschen wieder eine Finanzspritze nicht
bekommen. Ja, jetzt stehen sie, glaube ich, ein bisschen besser. Also auch schon. Bis jetzt schreiben sie, glaube ich, tiefrote Zahlen. Aber das...
Und sind sie noch nicht von Facebook gekauft worden, eigentlich?
Sie arbeiten mit Facebook zusammen, aber sind nicht gekauft.
Das kommt, glaube ich, alle 3 Wochen kommt das Gerücht, ja, oder? Dass sie gekauft werden.
Okay.
Absteiger habe ich auch noch einen. Es war ja wahnsinnig schwierig dieses Jahr. Man hat, Apple können, man hätte Microsoft nehmen, man hätte Nokia nehmen, man hätte Twitter oder Facebook nehmen. Die hätten sich alle irgendwie aufgedrängt. Aber ich habe dann doch Google, mich für Google entschieden. Und zwar
wieder mal.
Ist das so? Ich weiß es nicht. Das Mal habe ich es gemacht aus einem ureigenen Grund, weil ich finde den Umgang, wo das, die Googles da mit der Presse betreiben, finde ich einfach obermühsam. Also Apple ist fast, ich meine, Apple ist katastrophal, was Umgang mit, da wirst du gegängelt und alles und bevor, aber das weisst wenigstens und weisst, was Sache ist, und es ist klar. Und sie sind wahnsinnig freundlich, wenn sie dir irgendein Thema schmackhaft machen, dann können sie irgendwie was weiß ich was, obwohl sie machen es immer nur, wenn es irgendjemand in der Schweiz ist, dann läutet es eine halbe Stunde vorher an und dann müsste ich das Interview führen. Also das finde ich schon einmal auch schwach, dass sie sich nicht bewusst sind. Also es zeigt einfach, sie haben das Gefühl, sie seien die Einzigen und die Journalisten warten eigentlich nur darauf, dass sie irgendeine Verlautbarung haben und stehen dann Bleistift bei Fuß, um das zu notieren und zu publizieren, was sie da zu verkünden haben. Und ja, und wenn du aber mal eine Anfrage hast, dann interessiert sie das eigentlich einen feuchten alten Käse. Also das heisst, du hörst nie mehr etwas zu dem Thema oder es wird irgendwie so ein Blabla, wo du einfach nichts kannst damit anfangen. Und obendrauf kommt dann noch, das ginge alles noch, aber obendrauf kommt dann noch ein extrem schlechter Umgang mit Kritik, wenn du dann mal etwas schreibst, zum Beispiel über ihr Google wie hat das geheißen? Das Google Search and Your World, wo sie dann da plötzlich all ihr Google Plus Zeug in die Google-Suche eingelismet haben. Wenn du das ein Seich findest, dann sind sie nachher tödlich beleidigt. Oder wenn du da die ganze Possen und Frau Wolf da findest, es ist aber vielleicht trotzdem nicht so geschickt, wie die Vorschlagsfunktion funktioniert, dann können sie das nicht verstehen und tun die dann anrufen und finden, du müsstest jetzt noch das in der Webseite korrigieren und jenes. Und das finde ich einfach ein bisschen unsouverän. Und das ist der Grund, warum Google für mich der Absteiger ist.
Okay.
gebe ich dir recht. Und du findest ja mit Google-Suche fast alles, außer die Telefonnummern von Google-Mitarbeitern.
Nein, sie wird auch immer schlechter. Ich glaube, das hast du vor einem Jahr gesagt, Google-Suche immer schlechter wird. Und ich finde, es wird immer noch schlechter. Es wird zunehmend schlechter.
Da sind die Alternativen leider auch noch nicht so
weit.
Go.
Go kannst du brauchen, aber...
Wenn du herausfindest, wie die Zeige ist im Browser.
Genau. Und wir gehen jetzt heim, glaube ich. Ganz herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, das mal fast 2 Stunden Grenze geknackt. Ist nicht das erklärte Ziel gewesen, aber wir sind jetzt schlecht. Ich sage herzlichen Dank. And if you ever make it to town, you won't make it again. And if you ever make it to town, you won't make it again. The Decemberists mit Rocks in the Kummerbox. Nein, das war Klobi. Das heisst Rocks in the Box. Und das wäre er gewesen, unser grosser, traditionsreicher Jahresrückblick mit den Tops und den Flops und den Auf- und den Absteiger aus der digitalen Welt. Wenn ihr anderer Meinung seid, weder wir da oder sonst Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen an Kummerbox Live habt, dann schreibt bitte. Adresse ist, ich glaube, ihr kennt sie, digital@stadtfilter.ch. Und das war es mit dem Digital-Magazin für das Jahr. Wir erlauben uns zwischen Weihnacht und Neujahr eine kleine Pause. Wir melden uns dann wieder am 8. Januar 2013 frisch, fröhlich und digital zurück. Und mir bleibt noch euch, unseren Hörerinnen und Hörern, ganz herzlich zu danken für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback, für euer Vertrauen, das ihr in uns gesetzt habt. Wir würden uns freuen, wenn das im neuen Jahr auch wieder so wäre, wenn wir euch wieder mit dabei hättet. Das wäre lässig. Jetzt wünsche ich euch im Namen vom Digitalteam schöne Festtage, einen guten Rutsch und einen gelungenen Start ins Jahr 2013. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ich sage ciao miteinander, macht's gut, hebt euch Sorge.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.